Wir stehen hier jetzt in der Leipziger Hildegardstraße. Die Hildegardstraße ist eine Querstraße zur Eisenbahnstraße und die Gegend hier, die ist ja vor allem migrantisch geprägt und durch viele Studierende. Und die Straße hier ist abgesperrt und vor uns, da sind ein paar Pavillons aufgebaut und viele Menschen sitzen auf der Straße rum, stehen rum, unterhalten sich. Und zwischen allen pfeift ein ziemlich kräftiger Wind. Wir stehen jetzt hier mit Jasmin, die in der Orga-Crew war. Warum gibt es hier ein Straßenfest?
Also es hat letztes Jahr vom 9. auf den 10. Juli 2019 eine Abschiebung stattgefunden in der Hildegardstraße. Es wurde eine junge Person sehr gewaltsam aus der Familie gezogen und es gab sehr, sehr viele Menschen, die davon mitbekommen haben und dann versucht haben, die Straße zu blockieren und die Abschiebung zu stoppen. Das hat leider nicht funktioniert, weil die Polizei sehr, sehr gewaltvoll war. War in dem Moment irgendwie zu erwarten und trotzdem haben wir natürlich alle gehofft, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass die Person nicht abgeschoben wird. Das hat nicht funktioniert. Ist im Anschluss an diese Abschiebung wurden auch zwei Personen, kamen dann in U-Haft. Und letztes Jahr gab es dann 3 Wochen nach der Abschiebung schon eine Veranstaltung, so ein Kiezfest oder Kieztreff mit der Zielsetzung, dass man sich gegenseitig supportet, dass man sich vernetzt. Und genau jetzt, wir haben uns das quasi letztes Jahr so ein bisschen als Inspiration genommen. Deswegen haben wir versucht, so mit Stationen zu arbeiten, um zu zeigen, okay, es gibt verschiedene Themenbereiche. Und dann auch die letzte Station, Intervention, wie können wir uns gegenseitig supporten? Wie sieht ein solidarischer Stadtteil aus?
Und wenn du jetzt zurückguckst auf letztes Jahr, auf die Ereignisse, was konnte da vielleicht hier für die Organisation im Viertel oder so draus gelernt werden oder draus gezogen werden?
Also ich glaube, einmal war es gut zu begreifen, dass man eine Handlungsmacht hat. Wenn man es als notwendig ansieht, eine Abschiebung zu stoppen, ich glaube, dass es irgendwie eine Lektion irgendwie für alle war, aber auch für das Viertel auf jeden Fall. Wir müssen über bestimmte Themenbereiche reden, die vor allem POC, also auf jeden Fall vor allem die Lebensrealitäten von POC im Blick zu haben. Also über Racial Profiling reden, darüber reden, wie sind die ganz, ganz anders von Polizeigewalt betroffen. Also wirklich auch in diesem Viertel begreifen, dass wir irgendwie alle auf dieser Straße agieren, aber unterschiedliche Privilegien und Lebensrealitäten haben und wir irgendwie schauen müssen, dass wir darüber einfach reden und dass wir das offen kommunizieren, dass da einfach sehr, sehr krasse Widersprüche aufeinander prallen.
Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Stand von Copwatch.
Ja, also du hast jetzt hier so Karten in der Hand. Was hast denn, was siehst du da drauf?
Ja, ich habe hier so Papier, so längliche Papierfaltkarten in die Hand bekommen. Da sind so gepunktete Striche, also eine Falz. Kann man die zusammenfalten und da steht in mehreren Sprachen was drauf. Aber so genau verstehe ich das jetzt noch nicht.
Hast du das schon mal gelesen?
Ich glaube, es geht darum, dass man hier seine Kontaktdaten angeben kann und im Falle, wenn man rassistische Polizeigewalt beobachtet, diese Karte weitergeben kann an die betroffenen Menschen, damit die im Fall, wenn sie vor Gericht stehen oder angeklagt werden, nochmal auf einen zukommen können, damit man für sie aussagt. Und deswegen, das steht, glaube ich, hier drauf auf verschiedenen Sprachen übersetzt, damit die betroffene Person das versteht. Und ganz unten steht nochmal die E-Mail-Adresse und die Website von Copwatch Leipzig drauf, dass sich die Leute, die Betroffenen von rassistischer Polizeigewalt, nochmal an Copwatch wenden können, damit die das wahrscheinlich dokumentieren.
Das Ergebnis von rassistischen Polizeikontrollen, das ist manchmal auch, dass Menschen verhaftet und abgeschoben werden. Und wir stehen jetzt vor einem Stand, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich mit Abschiebungen. Und vor uns steht Ellie vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Und die haben eine Broschüre rausgegeben zu Abschiebungen in Sachsen.
Worum geht's da konkret?
Das ist eine Dokumentation über Abschiebefälle in Sachsen von 2016 bis 2019.
Ihr habt eine Broschüre gemacht über Abschiebungen in Sachsen. Was lässt sich sagen über Abschiebungen in Sachsen? Was hat sich da verändert in den letzten Jahren?
Man kann sagen, dass die Abschiebezahlen auf jeden Fall gestiegen sind. Also es zeigt sich einfach eine Kontinuität sächsischer Härte in der Abschiebepraxis.
Wie würdest du die Härte beschreiben?
Das zeigt sich in Familientrennung, Abschiebung kranker Personen, Abschiebung vulnerabler Personen, Abschiebung vom Arbeitsplatz.
Dokumentiert ihr auch, was das für Auswirkungen hat für die betroffenen Personen, also die Familien, die getrennt werden oder die Personen, die da auch an Abschiebungen selbst betroffen sind?
Wir berichten immer mal wieder in Pressemitteilungen von UnterstützerInnengruppen, aber nicht in der Dokumentation. Aber es gibt immer mal wieder, auch gerade in Zeitungsartikeln oder so, Interviews mit UnterstützerInnengruppen. Aber es ist super schwer, mit den Betroffenen selber in Kontakt zu bleiben. Also, weil sie dann eben in bestimmten Ländern sind, wo man dann einfach keinen Kontakt halten kann.
Was beobachtet ihr für Widerstand gegen Abschiebungen in Sachsen?
Es gibt verschiedene Initiativen, die Widerstand leisten, zum Beispiel Portus LEJ oder verschiedene Gruppen, die auch immer wieder zur Öffentlichkeit dazu aufrufen. Der Flüchtlingsrat selber natürlich auch und in der Form, dass wir jetzt dokumentieren. Genau, es ist sehr schwer, Widerstand zu leisten, wenn die Betroffenen keine UnterstützerInnengruppen haben. Also auch die Abschiebungen, von denen wir erfahren, das sind meistens nur Abschiebungen, zu denen es halt große UnterstützerInnengruppen gibt. Und sobald es diese nicht gibt, erfahren wir auch einfach nichts von den Abschiebungen. Also es gibt eine sehr große Dunkelziffer von auch problematischen Abschiebungen, von denen wir einfach nichts erfahren.
Genau, ansonsten kommt gerne nochmal vorbei. Das läuft jetzt hier noch eine Weile und wir würden dann jetzt noch ein bisschen Musik laufen lassen.
Ist es denn so, dass sich dadurch irgendwas verändert hat im Viertel?
Ich würde sagen, dass vor allem der Vernetzungsgedanke nach dieser Abschiebung letzten Jahr, der Vernetzungsgedanke hat funktioniert und das hat irgendwie auch so ein bisschen, es hat dazu geführt, dass ich kann da jetzt einfach aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen, würde ich jetzt nicht so ins Detail gehen, was genau sich mobilisiert hat und wie man sich organisiert, aber auf jeden Fall haben sich Menschen organisiert. Schon alleine, dass wir jetzt wieder hier stehen und darüber reden, ist ja ein Zeichen dafür, dass wir begriffen haben, wir müssen eine nachhaltigere Arbeit leisten, irgendwie auch Bildungsarbeit und irgendwie Unterstützung anbieten und irgendwie einfach ein bisschen mehr das im Blick haben, dass Abschiebungen immer noch passieren. Natürlich können wir an so rechtlichen Grundlagen wenig verändern, es sei denn, wir sagen alle so, hey, ich habe total Bock, irgendwie jetzt im Stadtrat zu sitzen und tatsächlich so quasi auf der Ebene Politik zu machen. Ich glaube aber, dass es für die Leute, die hier wohnen und irgendwie ihrem, sagen wir mal, Beruf nachgehen oder die Leute, die studieren, ich glaube schon, dass es für die so ein bisschen Bewusstsein geschaffen hat dafür, dass sowas hier passiert, dass wir aufpassen müssen, dass wir füreinander da sein müssen. Und wie gesagt, du hast ja gerade selbst erwähnt, du hast in der Telegram-Gruppe gelesen, dass das stattfindet. Also anscheinend sickern die Informationen durch. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, mit dem wir weiterarbeiten können.